Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Für die Kritiker des Bildungsföderalismus war der Schulstart nach den Sommerferien sicher eine Bestätigung. Maskenpflicht auch im Unterricht, da hieß es bei den einen ja, bei den anderen nein. Bis heute ist das nicht einheitlich geregelt und wird gar von Region zu Region, auch von Schule zu Schule ganz unterschiedlich gehandhabt. Ein ziemliches Wirrwarr hat sich da im Bildungsföderalismus bislang insgesamt in der Corona-Krise gezeigt. Und das fing schon mit den Schulschließungen an. Ein solches Wirrwarr aber möchte eine Mehrheit der Bevölkerung nicht. Und darum soll es in Campus und Karriere am Samstag nun gehen. Die wachsende Unzufriedenheit mit dem Bildungsföderalismus, gerade belegt durch den jüngsten Bildungsmonitor des IFO-Zentrum für Bildungsökonomik. Demnach sind es inzwischen 60%, die sich dafür aussprechen, dass grundsätzlich die Bundesregierung wichtige bildungspolitische Entscheidungen treffen sollte. Wie sehen Sie das und wie erleben Sie das? 16 verschiedene Bildungssysteme. Welche nach, aber auch welche Vorteile hat das und wie können wir Schule besser machen? Sie können sich beteiligen. Auf Ihre Anrufe und Zuschriften sind wir gespannt. Wenn Sie anrufen mögen, dann wählen Sie diese kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an campus@deutschlandfunk.de. Wieder zurück in den schulischen Regelbetrieb. Das uneinheitliche Vorgehen in der Corona-Krise sorgte und sorgt auch für Unmut in der Bevölkerung. Und nicht nur das. Abschlüsse, Lehrpläne und Lehrerausbildung. In all diesen Bereichen wünschen sich die meisten Deutschen eine einheitlichere Bildungspolitik. Woher kommt diese Unzufriedenheit? Wie erleben Eltern und Lehrer das? Was wünschen sie sich von Bund und Ländern? Welche Antworten hat die Politik? Das erörtern wir heute mit diesen telefonisch zugeschalteten Gästen. Da ist Susanne Eisenmann, CDU, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ernst-Dieter Rossmann ist in der Leitung, SPD. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags. Grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Stefan Wassmuth ist ebenfalls dabei. Noch im Stau über die Freisprechanlage erreichen wir ihn. Er ist der Vorsitzende des Bundeselternrats. Einen schönen guten Tag.
Hallo, grüße Sie.
Und Gudrun Wolters-Vogler ist uns zugeschaltet. Sie ist die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands Deutschland e.V., kurz ASD, und selbst Leiterin der An der Hake Grundschule Hamburg. Auch Ihnen einen schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und die Frage zunächst an Sie, Susanne Eisenmann. Als letztes Bundesland startet ja auch Baden-Württemberg jetzt am Montag wieder. Die Ferien sind dann auch bei Ihnen im Bundesland zu Ende. Die Rückkehr in den Präsenzunterricht. Eigentlich hätte das ja auch einheitlich gehen können bundesweit, oder? Aber jedes Land hat da einen eigenen Plan entwickelt. Weil? Warum?
Ist das so?
Naja,
irgendwie schon. Tatsächlich haben wir uns doch darauf abgestimmt, dass alle in den Präsenzunterricht zurückkehren. Mhm. Wir keine rollierenden Systeme machen, sondern dass alle in den Präsenzunterricht gehen. Natürlich unter Pandemiebedingungen. Wir haben nicht den Schulbetrieb, den wir uns wünschen, weil eben Corona noch da ist. Aber die Frage der Abstimmung, dass man nach den Schulferien, die natürlich zu unterschiedlichen Zeiten ändern, den gleichen Weg geht, ist abgestimmt. Und deshalb kann ich der Diskussion manches abgewinnen, um die es heute geht. Aber Corona ist aus meiner Sicht da eigentlich ein vergleichsweise schlechtes Beispiel.
Wobei, wenn ich habe die Maskenpflicht zitiert, wenn ich da mal hinschaue, ich habe mit einigen Eltern auch gesprochen, die sich erstmal erkundigt haben, was eigentlich bei ihnen an der Schule gerade gilt. Dann ist es auch immer wieder zu Wechseln gekommen. Bayern hat dann irgendwie dann doch gesagt, auch Maskenpflicht zunächst, aber nur 2 Wochen, dann hören wir wieder damit auf. In NRW gab es die auch und dann wurde auch aufgehört. Also es gab schon so eine Verunsicherung auch in der Elternschaft, die ja durchaus dann gucken muss, wie sie auch ihre Kinder instruiert. Das wäre einheitlicher, wenn man gesagt hätte, das ist die Vorgabe. Aber sicher für viele einfacher gewesen.
Nee, die Vorgabe ist auch, dass in 16 Bundesländern abgestimmt, dass es Maskenpflicht gilt auf allen Bewegungsflächen, aber nicht im Unterricht. Mhm. Und ich glaube, dass es gerade übrigens der Vorteil des föderalen Systems ist. zu sagen, dass wir sehen müssen, dass wir zum Beispiel in Bayern ein anderes Infektionsgeschehen haben wie in Mecklenburg-Vorpommern. Und deshalb in Bayern zu Beginn die ersten 9 Tage noch Maskenpflicht auch im Unterricht, um situativ auf die regionale Besonderheit zu reagieren. Und ich weiß nicht, wie das angekommen wäre, wenn beispielsweise in Sachsen oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo das Infektionsgeschehen Gott sei Dank niedriger ist als in Bayern, weil man dort das Gleiche gemacht hätte wie in Bayern. Und deshalb sehe ich gerade darin, eine föderale Stärke, regional reagieren zu können. Aber das Thema Maskenpflicht ist in den Bundesländern außerhalb des Unterrichts gleich geregelt. Aber auch wir werden in Baden-Württemberg, wenn es an Schulstandorten zu Infektionsgeschehen kommt oder in Regionen, unter Umständen so reagieren, dass wir sagen, nur dort, räumlich begrenzt, für eine gewisse Zeit auch Maske im Unterricht. Aber es ist ja ein differenziertes Vorgehen, gleichwohl im Grundsatz abgestimmt. Und deshalb bleibe ich dabei, ich halte es gerade in Corona-Zeiten für eine Stärke im föderalen System, einheitliche Vorgaben zu machen, aber regional unterschiedlich zu reagieren, weil eben auch das Infektionsgeschehen regional sich unterscheidet.
Und die Grundsatzfragen gemeinsam, ich möchte dann trotzdem noch mal ein bisschen dran festhalten, weil die Corona-Krise auch anderes ja zutage gebracht hat. Das fing ja schon mit den Schulschließungen an, die einschlossen rasch und unvermittelt. In anderen Ländern gab es dann einen Stufenplan, in wieder anderen hieß es erst, nein, wir schließen nicht komplett. Dann taten sie es aber doch, folgten der Mehrheit der Bundesländer. Und was die Notfallbetreuung dann anging, gab es auch recht unterschiedliche Handhabungen. Mit dem Wegfall des Präsenzunterrichts und der Frage, wie stattdessen unterrichtet werden soll, ging es ja dann auch weiter, wenn Sie das im Ganzen betrachten. Ist dann für Sie wenigstens ein bisschen nachvollziehbar, dass das mancher nicht mehr verstehen kann?
Ja, dass wir über föderale Bildung und föderal diskutieren müssen, gerne. Auch da glaube ich, dass es gut ist, wenn man darüber spricht, weil sich da manches vermischt. Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass auch da Corona einfach kein gutes Beispiel ist. Es war mittwochs, beziehungsweise donnerstags war die Ministerpräsidentenkonferenz, die einmütig gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz beschlossen hat, Schulen zu schließen. Dass wir jetzt die einen gesagt haben freitags und die am letzten geschlossen haben, waren dienstags drauf. Mit ich glaube, dass es schon auch entscheidend ist, welche Situation man vor Ort findet. Und ich glaube, bei insgesamt bundesweit über 11 Millionen Schülerinnen und Schüler, über 40.000 Schulstandorte, ist es gerade die Stärke, auch individuell oder regional entscheiden zu können. Und deshalb glaube ich, dass auch da die Beschlusslage zu schließen einmütig getroffen war. Wir uns aber schon, glaube ich, in einer Stärke wiederfinden, dass wir deshalb trotzdem auch in Bundesländern unterschiedlich zum Infektionsgeschehen und auch zur Organisationseinheit entscheiden können. Und deshalb ist es auch da für mich kein gut gewähltes Beispiel. Über das Thema föderal zu diskutieren, halte ich, wie gesagt, für richtig. Aber in Corona war die Abstimmung aus meiner Sicht relativ nachvollziehbar auch und auch relativ einmütig.
Und auf die anderen Bereiche kommen wir auch zu sprechen. Gudrun Wolters-Vogeler, Sie sind die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands in Deutschland. Wie haben Sie das als Leiterin der an der Hake Grundschule in Hamburg empfunden? Mussten die Rektorinnen und Rektoren da womöglich ein bisschen ausbaden, dass es keine einheitlichen oder zumindest nicht grundsätzlich in allen Bereichen einheitlichen Vorgaben gab?
Ja, schon. Immer dann, wenn Schulen zum Beispiel an Landesgrenzen, dicht an Landesgrenzen sind, wenn zum Beispiel Lehrkräfte im Nachbarbundesland wohnen aber ihre Kinder dort haben, aber bei uns unterrichten und wenn die dann die Schließungen unterschiedlich sind, dann war zum Beispiel die große Frage der Kinderbetreuung. Das Gleiche gilt jetzt für die Frage von Quarantäneregelungen. Ich glaube, da muss ich Frau Eisenmann leider widersprechen, es gab grobe Züge der Einigkeit in den Details und auch in der Frage der Stufigkeit, auch bei der Rückkehr in den Unterricht. Da gab es keine Einigkeit. Da hatte jedes Land andere Pläne und das geht auch jetzt weiter, wenn wir gucken jetzt auf die Frage von Entwicklung von Distanzunterricht. Da gibt es Bundesländer, die haben Szenarien, die heißen, wir haben erst Stufe A, dann Stufe B, dann Stufe C und andere, die sagen, wir fahren jeweils auf Sicht, was aber die Planungssicherheit für die Schulen, für die Eltern erheblich verringert. Das heißt, ganz häufig kamen Vorgaben so, dass sie von Freitag auf Montag umgesetzt werden mussten. Und ich glaube, dass das nicht gut ist für Schulentwicklung und auch für die Sicherheit der Menschen.
Sehr kurzfristige Anweisungen, das habe ich auch im persönlichen Bereich erlebt, dass die Schulen dann oft überrumpelt auch waren. Sie haben die Eltern und die Planungssicherheit angesprochen, weswegen ich mal Stefan Wasmuth auch mit in die Runde hole, den Vorsitzenden des Bundeselternrates. Ein gutes halbes Jahr Bildungsföderalismus im Krisenmodus, muss man sagen. Sie haben selbst Kinder und sicher auch von vielen Eltern einiges gehört. Wie ist es aus Ihrer Sicht bislang gelaufen?
Ja, es ist natürlich schon ziemlich durchwachsen gelaufen. Die Begründung, die Frau Eisenmann gesagt hat, ist sicherlich vom Grundsatz her erstmal richtig, Aber da muss man auch ganz klar sagen, die Kommunikationsstrukturen, die da vorgeherrscht haben, auch die Zusammenarbeit zwischen innerer und äußerer Schulverwaltung, ist denkbar schlecht gelaufen. Das muss man, glaube ich, wirklich sagen. Die Gudrun Wolters-Rogler hat ja eben auch gesagt, die Wege waren viel zu kurz, zu undifferenziert, die Antworten, die die Eltern letztendlich hatten und auch die Schülerinnen und Schüler hatten und leider ja auch die Lehrkräfte hatten. Denn auch die haben es ja teilweise erst am Sonntag erfahren, was Montag passieren sollte, oder haben über Social Media erfahren, dass irgendwas passiert ist in ihrer Schule und nicht direkt von den zuständigen Behörden. Das ist eine sehr, sehr ungünstige Geschichte, dass die regionalen Unterschiede da sind und dass es da natürlich gut ist, dass man reagieren kann. Gar keine Frage. Aber dann muss man sagen, ist das Kommunikationsmanagement ziemlich schlecht gelaufen aus unserer Sicht.
Also das heißt, es gab aus Ihrer Sicht durchaus Vorteile bzw. Nachteile dieser Bund-Länder-Aufteilung?
Es hat für die regionalen Unterschiede sicherlich schon auch Vorteile, gar keine Frage. Wir sind ja auch kein absoluter Gegner des Bildungsföderalismus. Mhm. Aber wir würden uns natürlich schon wünschen, wenn wir da deutlich flexibler wären und in vielen Bereichen doch von Bundesseite aus eine Empfehlung käme, die dann auch entsprechend bundesweit in den jeweiligen Schulen umgesetzt wird. Dieser Rahmen, der uns vorgegeben worden ist, viel zu löchrig gewesen, viel zu durchlässig gewesen. Und von daher war auch diese Unsicherheit bei allen Beteiligten letztendlich da, weil das einfach ja keine Struktur hatte, hatten wir das Gefühl zumindest.
Also Sie hätten sich durchaus klarere Grundregeln gewünscht und dass man dann regional natürlich ein bisschen unterschiedlich verfahren muss.
Genau. Mhm. Also man muss den Schulleitungen mal, nicht weil die Vorsitzende der Schulleitung mit am Tisch sitzt, wir müssen da einfach mal sagen, wenn die Schulleitungen das nicht wirklich vorbildlich geregelt hätten in vielen Bereichen, da wo es nicht gelaufen ist, da lag leider auch oftmals dann an der Schulleitung, die haben wirklich das Ganze gerettet, das ist einigermaßen über die Bühne gegangen. Und das machen wir jetzt heute noch, das ist leider so. Sehr viel Verantwortung.
Ernst-Dieter Rossmann von der SPD, Sie sind der Vorsitzende, ich habe es gesagt, des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages. Sie haben den Schulstart als Stresstest für den Bildungsföderalismus bezeichnet. Einen Stresstest, den der Bildungsföderalismus in Ihren Augen mit Bilanz jetzt bestanden hat?
Der Bildungsföderalismus ist hier in einer Hinsicht tatsächlich sehr föderalistisch gewesen, indem er ja unter sich auf der KMK, auf der Ministerpräsidentenebene, das geklärt hat, was für den Schulbereich wesentlich zu klären war. Aber es ist an anderer Stelle natürlich auch ein unechter Föderalismus gewesen, weil sich die Ministerpräsidenten ja auch mit der Bundeskanzlerin, mit dortigen Ministern zusammengeschaltet haben. Und das, was wir in den Schulen erleben, das ist ja letztlich auch Ausfluss dessen, was wir auch sonst erleben, dass es nicht bundeseinheitliche Regelungen in allen Punkten mitgibt. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei der Vielfalt von schulischen Verhältnissen und anderem nur so laufen konnte, dass es dort im Grundsatz, aber eben nur im Grundsatz, ein paar Eckpunkte gibt, die dann zwischen Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland in der ganzen Bandbreite unterschiedlich ausgefüllt worden sind. Auf Ihre Frage, Stresstest bestanden oder nicht, würde ich in Bezug auf die Bewältigung der unmittelbaren Corona-Gegenwehr der Schutzmaßnahmen sagen, das ist schon, aber das ist ein etwas anmaßendes Urteil, das über 16 Bundesländer sozusagen ganz gut bewältigt worden. Ich komme hier aus dem Norden, aus Schleswig-Holstein, da hat es Irritationen gegeben, da gab es dringliche Empfehlungen, hinterher gab es klare Entscheidungen. Da sind manche Kultusminister unter Stress geraten. Den Föderalismus sehe ich an dieser Stelle nicht so sehr unter Stress, sondern ich sehe ihn unter Stress in Bezug auf andere Aufgaben, bei denen wir sehen müssen, ob es der Föderalismus in seinem jetzigen Verständnis eigentlich tatsächlich schafft, diese Aufgaben gut für die Schülerinnen und die Lehrkräfte zu sichern.
Von den Ländern forderten Sie jetzt in der Krise und in den Öffnungen wieder mehr Klarheit und Gemeinsamkeit über das Hygienekonzept hinaus. Sie sagen, es hat mehr oder minder gut geklappt jetzt und verweisen auf andere Grundprobleme. Was würden Sie denn sagen? Wo hakt es Ihrer Meinung nach?
Ja, wir können jetzt ja nehmen, das, was die zweite Seite der Corona-Bewältigung an den Schulen gewesen ist, der Distanzunterricht, die Ausstattung in Bezug auf den Distanzunterricht, die Konzepte, die daraus erfolgen in Bezug auf weitere pädagogische Qualität in dem Bereich und merken, dass dort wesentliche Impulse eben auch nicht nur aus der Kultusministerkonferenz herausgekommen sind, sondern mit dem Geld kommen solche Impulse auch aus der Bundespolitik heraus. Sie kommen nicht per Diktat, sie kommen auch dort in einer kooperativen Diskussion und das ist das Eigentliche, wo sich die Kultusministerkonferenz, wo sich auch die Länder frei machen müssen, weil sie sind nicht in der Sache so souverän, wie sie es gerne würden, sein würden. Sie sind in einer Kooperation untereinander und sie müssen auch in der Kooperation mit dem Bund und mit den Kommunen sein. Und an der Stelle haben wir eine gewisse Schizophrenie, man kann auch sagen Verlogenheit oder auch ein Selbstbetrug, dass man gerne so tut, als ob man es alles alleine entscheiden dürfte und sollte und in Wirklichkeit es schon nicht so ist und leider auch manche gute Gelegenheit am Rande liegen lässt, wo man zu noch mehr Kooperationen kommen könnte. Ich hoffe, dass das, was jetzt ja von Parteivorsitzenden mit der Bundeskanzlerin zusammengebracht worden ist, nämlich der nächste Digitalgipfel in Bezug auf Schule, wo jetzt 16 Kultusminister mit dazu gebeten werden, dass es dort mal eine Einsicht darin gibt, dass man sich wechselseitig nichts Böses will, sondern dass man einen Kooperationsmodus in Bezug auf Konsens, auf Abgestimmtheit, auf Austausch, nicht auf Konkurrenz, auf gute Ideen, die dann weiter transportiert werden können, mitfindet. Und das ist leider kaputt gemacht worden aus Bayern, aus Baden-Württemberg, von dort hier kurzsichtig
da sind Sie schon,
denkenden Politikerinnen und Politikern, die jetzt an der Stelle den Stresstest nicht bestanden haben, sondern wir könnten jetzt schon weiter sein.
Sie haben sehr weit ausgeholt und das sind auch viele Dinge, die wir ansprechen, weil wir sind ja da im Grundsatzthema eigentlich dann auch drin, wo wir ja hinwollen. Ein Stichwort möchte ich noch kurz aufgreifen. Digitalpakt haben Sie erwähnt, dass da wieder Absprachen jetzt erfolgen. Das war ein zäher Kampf, den Bund und Länder ausgefochten haben. Es ging auch ums Prinzip, die im Grundgesetz festgeschriebene Regel, nämlich dass Bildungspolitik Sache der Länder ist. Im Mai gab es dann vergangenen Jahres den Kompromiss der Digitalpakt Schule. Ja. Das ist ein Milliardenpaket, von dem aber, das hat gerade erst eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion ergeben, gerade einmal 15,7 Millionen abgerufen wurden. Zeigt, dass wenn der Bund mit drin hängt, es auch nicht besser klappt?
Das zeigt es für meine Begriffe nicht, sondern das Gleiche hatten wir auch bei dem Ganztagsschulimpulsprogramm 2003-2004, wo auch im ersten Jahr minimal etwas abgerufen ist und nach 3-4 Jahren alle zufrieden waren, dass sie dort mit Bundes- und Landes- und Kommunalmitteln zusammen einen ordentlichen Schub hatten. Diesen ordentlichen Schub wird es auch jetzt geben. Der Punkt ist, wie nehmen wir das auf, was wir zwischen Bund und Ländern gemeinsam mobilisieren können? Würden es die Länder auch alleine hinbekommen? Welches Land weist es zurück, was an Unterstützung vom Bund mitkommt? Kein Land weist es zurück. Alle fordern es im Gegenteil auch tatsächlich mit ein. Und es ist ja auch gut, denn wir sind nach dem Grundgesetz ja darauf verpflichtet, dass von Bayern bis Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern bis Saarland vergleichbare Lebens- und Bildungsbedingungen da sind. Und dieses braucht die Kooperation, es braucht nicht die Abschottung, es braucht nicht das Herabgucken von dem einen Land auf das andere Land.
Da sind wir im Moment noch ein bisschen weit weg von entfernt, sprechen wir gleich auch noch drüber. Hannelore Berg hat uns geschrieben, dass Bildung durch den Bund geregelt werden sollte, ist längst überfällig. Es scheitert aber immer wieder an den Länderfürsten, die offensichtlich um ihre Pfründe fürchten. Ist das das Problem? Was sagen Sie dazu? Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an deutschlandfunk@campus.de oder rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Das ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen sollten. 00800 4464 4464 und wir hören uns gleich wieder. Somebody set me free. Why would anyone come to get me? And I've been sitting in my tower, nothing to do. I've been waiting for the hour, I've been waiting for you. Somebody get me out. Somebody set me free. Why won't anyone come to get me? Somebody get me out. Somebody get me free. Why won't anyone come to get me? Oh, why won't anyone come to save me? Unzufriedenheit mit dem Bildungsföderalismus. Wie kann Schule besser gehen? Darum geht es hier in Campus und Karriere an diesem Samstag. Und wenn Sie sich beteiligen mögen, wählen Sie die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Wenn wir noch einmal auf die Wünsche der Befragten des schon angesprochenen Bildungsbarometers des IFO-Instituts schauen, die Bundespolitik soll wichtige bildungspolitische Entscheidungen treffen. Das wünscht sich eine Mehrheit von 60%. Aber auch mehr Einheitlichkeit bei den Abschlüssen, den Lehrplänen und der Lehrerausbildung. Philipp Lerget-Porer vom IFO-Institut, Mitautor des Bildungsbarometers, hat in einem Interview bei uns folgende Erklärung dafür gegeben.
In der öffentlichen Debatte werden oft die Nachteile von Bildungsföderalismus diskutiert. Ein großer Nachteil, glaube ich, den sehr oft sehr prominent diskutiert wird, ist, dass Kinder aus verschiedenen Bundesländern nicht die gleichen Chancen auf gute Bildung haben. Der Hintergrund ist, dass die Bildungssysteme unterschiedlich sind, was auch bedeutet, dass zwischen den Bundesländern unterschiedliche Qualitäten vorherrschen von Bildung. Das ist ein großer Grund, warum, denke ich, Leute skeptisch gegenüber dem Thema Bildungsföderalismus sind. Ein weiterer Grund ist die berühmte Familie, die umziehen will von Bundesland A ins Bundesland B und dann feststellt, dass die Bildungssysteme, die Schulsysteme so verschieden sind, dass ihre Kinder Schwierigkeiten haben, wirklich reinzukommen in das Bildungssystem. Ich denke, das sind einige von den Gründen, warum Bildungsföderalismus skeptisch gesehen wird und warum das für den Normalbürger auch schwer verständlich ist, warum wir 16 verschiedene Bildungssysteme in Deutschland brauchen.
Sagt also Philipp Lerget-Porer. Ministerin Eisenmann, nachvollziehbar, dass die Menschen skeptisch sind, wenn die Bildungschancen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind, ein Umzug für die Familien mit großen Unsicherheiten verbunden ist. Das sind ja keine kleinen Alltagsproblemchen, sondern massive Beeinträchtigungen und es geht um die Kinder.
Nein, es ist ja auch berechtigt, dass wir dieses diskutieren. Die Frage ist ja, und es ist die Überschrift über die heutige Debatte, wird es besser, wenn Berlin alles zentral macht? Das ist ja die Frage. Und da verweise ich gerne, ich höre das immer, was Berlin alles hinbekommt, auf den Breitbandausbau aus dem Bundesverkehrsministerium, der im Grunde zum Erliegen gekommen ist und das seit vielen Jahren, weil zu komplex, zu durcheinander, zu kompliziert. Deshalb die Frage, ob was Berlin zentriert macht, besser ist, schneller ist, passgenauer ist, das wage ich zu bezweifeln. Der Vorwurf, dass 16 Bundesländer sich darauf verständigen müssen, vergleichbare Standards zu haben in den Abschlussprüfungen, in dem, wie es zu den Abschlussprüfungen hinkommt und auch in der Form der Abschlussprüfungen, da bin ich Ihrer Meinung. Nur ist es etwas, was man in den 16 Bundesländern regeln muss. Wir sind auch dabei, das ist ja, glaube ich, in der Diskussion auch bekannt in der Kultusministerkonferenz, dass wir an einer Ländervereinbarung, an einem Staatsvertrag arbeiten, um genau dieses zu erreichen. Die Frage in der Diskussion ist jedoch, ob das Berlin machen muss oder ob das die 16 Bundesländer tun müssen. Und ich glaube eben, dass eine Schule in Neukölln nicht zwingend die gleichen Grundlagen und Voraussetzungen hat, in Neukölln in Berlin, wie im Schwarzwald in Baden-Württemberg oder im Rheinland. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass es schon wichtig ist, differenziert vorzugehen, aber einheitliche Standards ja. Und da werden wir ja dieses Jahr in der Kultusministerkonferenz auch das weitere Vorgehen vorstellen.
Aber es klingt doch so, dass die 16 Bundesländer auf der einen Seite stehen und der Bund auf der anderen Seite, wenn man ihnen so zuhört. Sie sagen, wird es besser, wenn Berlin alles zentral macht. In den 16 Bundesländern muss entschieden werden. Das heißt, die Kompetenzen, die sehen Sie klar gesetzt.
Naja, die Diskussion geht ja aber darum, auch wenn ich IFO verstehe, zentriert Berlin. War Ihre Eingangseinführung ja auch, 60% wünscht sich zentriert Bundesregierung. Und deshalb frage ich, ob dann was besser wird.
Wobei ich verstehe es so, dass die einheitlichen Regeln von der Bundesregierung kommen.
Ja, das ist aber ein Unterschied. Deshalb sage ich ja, ist es ein föderales System? Ich glaube, das föderale System muss beweisen, da bin ich bei Ihnen und auch in der Diskussion, muss beweisen, dass sie 16 Mal gemeinsam etwas regeln kann. Da haben Sie recht, da haben wir Nachholbedarf. Deshalb ist es uns auch wichtig, dass wir da einheitliche Standards haben und das gleiche Abitur in München, Stuttgart, Frankfurt und aber auch bitte in Berlin und in Bremen geschrieben wird. Daran arbeiten wir. Das ist ein mühsamer Prozess, weil die Unterschiede groß sind und es wird eingefordert, dass wir da mehr Vergleichbarkeit haben. Das verstehe ich, das sehe ich genauso. Nur die Diskussion, die wir jetzt führen, heißt ja, wenn es Berlin macht, dann kommt es schnell und passgenau. Und das wage ich zu bezweifeln.
Wobei Kooperation habe ich ja auch schon gehört.
Das hat ja damit nichts zu tun, das tun wir ja auch.
Von Ernst Dauersmann, der sagt, dass es nicht stattfindet. Ernst Dauersmann hat uns ja gerade schon, der Bildungsexperte der SPD, gesagt, er wünscht sich mehr Kooperation. Sie sagen, das gibt es auch. Dann frage ich mich, warum sind wir noch nicht weiter?
Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Das ist das Thema 500 Millionen Euro. Für Laptops für Schülerinnen und Schüler hat man im Frühjahr Bund und Länder gemeinsam beschlossen. Wir haben in Baden-Württemberg die Mittel, die wir kommen, verdoppelt. Bei uns sind übrigens die Laptops 300.000 für Baden-Württemberg, in den nächsten Wochen auch bei den Schülerinnen und Schülern. Wir haben als Baden-Württemberg darum gebeten, aus diesen 500 Millionen des Bundes, was erfreulich ist, auch Lehrerlaptops anschaffen zu können. Das wurde uns von Berlin schlichtweg untersagt. Nein, nur für Schülerinnen und Schüler. Deshalb haben wir zusätzliches Geld als Land investiert, um auch Lehrerinnen und Lehrer schrittweise ausstatten zu können. Jetzt kommt Berlin und sagt, nee, die Lehrer brauchen auch Laptops. Ja, das wissen wir. Dazu brauchen wir allerdings nicht Berlin. Das heißt, ja, wir kooperieren. Die Zusammenarbeit ist übrigens auch besser, als man manchmal denkt. Die Bundesbildungsministerin sitzt mit entweder selbst oder in Vertretung bei der Kultusministerkonferenz. Also so zu tun, als gäbe es da keinen Austausch, ist natürlich Unsinn. Mhm. Nur die Frage, wer die Verantwortung trägt, wer was wo entscheidet, ja, da gibt es Dissens, weil der Bildungsföderalismus, da bleibe ich dabei, aus meiner Sicht eine Stärke ist. Er muss kooperieren, er muss zusammenarbeiten, auch mit dem Bund. Aber die Verantwortung in Berlin, dort zentral alles zu entscheiden für 40.000 Schulen, halte ich für einen Fehler und für keinen Gewinn für die Zukunft.
Stefan Wasmuth war kurz aus der Leitung raus, der Vorsitzende des Bundeselternrates, der noch unterwegs ist, mit dem Auto im Stau steckte. Und jetzt hörte ich gerade kurz da war, ich wollte ihn zu Wort kommen lassen, jetzt ist er wieder weg, es scheint offensichtlich ein bisschen schwierig zu sein. Dennoch bleiben wir mal kurz bei der Frage auch der Kompetenzen, Ernst-Dieter Rossmann, der Bildungsexperte der SPD. Wie viel, wenn man sich das ganze Wirrwarr sagen, die einen und föderale Bildungsordnung, die anderen vielleicht, tatsächlich kann man ja kaum den Eltern noch vermitteln, was da los ist und wird auch zunehmend ein Glaubwürdigkeitsproblem der Bildungspolitiker?
Wir waren ja vor 15 Jahren schon mal an einem Tiefpunkt. Verbot, dass der Bund überhaupt da, wo die Länder die gesetzliche Zuständigkeit haben, fördern konnte. Seitdem mussten wir viermal das Grundgesetz ändern. Wir haben die Lehrer an den Hochschulen jetzt zu einer gemeinsamen Aufgabe von Bund und Ländern auch in der Finanzierung erklärt. Wir haben die Möglichkeit geschaffen bei Naturkatastrophen etc., dass der Bund in Schulen investieren darf. Der nächste Schritt war, dass er dort, wo es finanzschwache Kommunen gibt, 3,5 Milliarden geben konnte. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass der Bund kommunale Investitionen mitstützen kann, wenn es um die Bildungsbiografie und die kommunale Bildungslandschaft mitgeht. Viermal mühsam wieder aufgebaut, dass es zu einer sinnvollen Kooperation kommen kann, wo leider Frau Eisenmann und manche ihren Gedanken nicht hilfreich waren, weil sie selbst solche Kooperationen am Ende doch lieber nicht gehabt hätten. Aber nun sind sie da und es wären ja auch noch weitere Möglichkeiten gegeben über die Bildungsforschung, die wir gemeinsam machen können, über eine nationale Bildungsberichterstattung, die wir haben, wo es früher hieß, man darf gar nicht sagen, in welche Richtung Wissenschaft uns auch Ideen, Bund wie Ländern mitgibt. Und ich setze darauf, dass wir in diesem kooperativen Geist weiterkommen. Um das ganz klar zu machen, die SPD ist auch nicht dafür, dass wir ein Bundesschulministerium bekommen, sondern da wird ein Phantom aufgebaut, was in der Politik so nicht von keiner Seite verfolgt wird. Also lassen Sie es auch besser raus, sondern organisieren Sie sich auf gleicher Augenhöhe, auch nicht mit dem Bund am Katzentisch, der Milliarden geben darf, sondern den Bund in einer gemeinsamen, fairen Kooperation, wenn es darum geht, dass jeder seine Aufgaben gut mitmachen kann. Die Aufgabe der Kultusministerkonferenz ist, über Bildungsstandards, über Aufgabenpools, über Koordinierung, über Qualitätssicherung alles zu tun. Die Aufgabe des Bundes ist, das mit Forschung etc. zu unterstützen. Jetzt kommt eine neue Dimension dazu. Es kommt die Dimension der Digitalisierung dazu. Die ist eigentlich nicht darauf angelegt, dass sie sich an Landesgrenzen bricht, sondern die Frage, gibt es einen Impuls für einen übergreifenden, landesgrenzenübergreifenden Bildungspool, was digitale Medien, Inhalte, Vermittlungsinstanzen etc. mit angeht. Ich bin darauf gespannt, wie sich die Kultusministerkonferenz mit einem eigenen ländergrenzenübergreifenden Konzept zusammensetzt, mit der Bundeskanzlerin und mit auch anderen Experten, die in der Großen Koalition an der Stelle ein großes Interesse haben. Das Feld ist so weit offen, dass ich nur sagen kann, es langweilt. Wenn dann immer das Schreckensbild des Schulministeriums, was in 40.000 Schulen hineinregieren sollte, an die Wand gemalt wird, um nur die Untätigkeit oder die Sperrigkeit an anderer Stelle zu kaschieren. Wir haben so viele Möglichkeiten in der Förderung der Grundbildung, wo die Alpha-Dekade deutlich verbessert werden könnte, in der Unterstützung für die berufliche Bildung, die im Übrigen eine Bund-Länder-gesetzlich geteilte Aufgabe ist. Der Bund ist zuständig für die Berufsbildung, was den betrieblichen Teil angeht, die Länder für das, was den schulischen angeht. Wir wirken gut zusammen. Im Hochschulbereich tun wir das. Wir können es auch im schulischen, wenn wir uns verabschieden, von solchen aufgeblasenen Feindbildern.
Und ich möchte es auch nochmal ganz konkret machen, um die Dringlichkeit vielleicht auch nochmal ein bisschen zu unterstreichen. Nämlich wenn wir darauf schauen, ein Lehrer etwa, der in Norddeutschland seinen Abschluss macht, sein Examen, der wird in Bayern wohl keine Stelle finden. Die Lehrerausbildungen werden untereinander nicht anerkannt. Der Wunsch nach einheitlicher Ausbildung, der ist auch in der Bevölkerung groß. Und Gudrun Wolters-Vogler als Leiterin einer Schule in Hamburg, wo man ja auch Lehrermangel kennt, wie wichtig wäre es denn, genau da auch mal anzusetzen? Wie dringend ist das bei Ihnen?
Also wir haben Lehrermangel, das ist korrekt. Es gibt, ich muss Ihnen aber widersprechen, also es gibt eine Vereinbarung zur Anerkennung von Lehramtsstudiengängen bundesländerübergreifend. Übrigens im Gegensatz zur Anerkennung von Schulleitungsausbildung, die ist bundesweit nicht anerkannt, da macht jedes Bundesland, was es möchte und erkennt auch nicht an, was ein Schulleiter in einem Bundesland schon geleistet oder gemacht hat. In der Lehrerbildung ist es tatsächlich inzwischen anders. Aber das Problem der Lehrerausbildung ist natürlich trotzdem eins, dass wir Länder haben, die bilden aus, die Kollegen bleiben dort aber nicht, weil die Bedingungen woanders besser sind. Lehrer zu werden, sei es das Thema Verbeamtung, was eine große Migration von Lehramt, nicht Studierenden, sondern eigentlich zwischen dem Studium und dem Referendariat, da haben wir den ersten großen Wanderungsprozess, den zweiten Wanderungsprozess haben wir nach abgeschlossener Ausbildung. Und das ist auch nicht gut, zumal wir alle schon lange wissen, dass ein Lehrermangel droht.
Und auch ein Abwerbekampf.
Das ist ein Abwerbekampf und der wird zum Teil ziemlich heftig geführt. Nicht? Unterricht da machen, wo andere Urlaub machen, um nur mal einen der Slogans zu nennen. Ich glaube, so etwas ist nicht kollegial. Das gibt es manchmal auch zwischen Schulen, aber darauf möchte ich gar nicht eingehen. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir darauf hinzielen, dass Ziele gleich sind. Und das ist das, was im Moment fehlt. Ich nenne mal ein Beispiel in dem Bereich jetzt nochmal zurück auf Corona-Distanzunterricht. Was ist das Ziel von Distanzunterricht? Was muss da geleistet werden? Was ist da das, was Eltern erwarten können, was Schüler erwarten können? Und wie ist das angepasst auf die jeweilige Entwicklungsstufe, also sei es in der Grundschule oder in der Sekundarstufe 1 oder Sekundarstufe 2? Das wären Dinge, die es gut wäre, sie zentral zu regeln. Und sei es Abstimmung in der KMK. Da bin ich persönlich durchaus skeptisch, weil aus meiner Erfahrung, ich mache meinen Job inzwischen über 18 Jahre, ist es häufig ein Minimalkonsens, der dabei rauskommt. Das heißt, es ist häufig nicht innovativ. Und das ist gleichzeitig der Punkt, der uns im Moment auch beim Digitalpakt so vor die Füße fällt. Es gibt eine Strategie der KMK zur Digitalisierung, aber die Mittel werden ausgegeben für die Hardware. Uns hilft die Hardware nichts, wenn die Infrastruktur nicht da ist. Für die Infrastruktur sind dann zeitweise die Kommunen zuständig. Das heißt, eine Schule kauft oder bekommt von der Landesregierung oder von der Kommune Computer, leider kein WLAN, Entschuldigung, kann man auch schlecht noch nutzen. Das heißt, eine Übertragung vom Klassenraum im Distanzunterricht zu den Schülern nicht möglich. Ich glaube, da muss es anfangen. Und ich glaube, es ist einer der Gründe, warum die Mittel auch nicht abgerufen werden. Es braucht dafür eine klare Konzeption. Und die heißt wirklich bundeseinheitlich, es muss das WLAN-Netz da sein, dass die Schüler unabhängig ihres Wohnortes Zugang haben und dann auch tatsächlich so beschult werden können. Sonst hilft ein Laptop, ein iPad oder was auch immer, ehrlich gesagt, nicht viel.
Wie kann Schule besser gehen? Das ist die Frage, die wir hier stellen. 00800 44644464, die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Wir haben zwei Hörer, sehe ich, in der Leitung. Herr Domberg etwa hat uns aus Osnabrück angerufen. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr Domek, um was geht's Ihnen?
Ja, also vieles ist jetzt schon vorweggenommen worden, habe ich gerade gehört. Also mir geht es um eine einheitliche Lehrerausbildung. Ich war hier an der Uni Osnabrück zuständig für die Präsentationsschulung und Sprecherziehung für angehende Lehrer. Dieses Angebot ist zum Beispiel auch aufs Bundesgebiet gesehen völlig unterschiedlich. Zum Teil gibt es ja noch pädagogische Hochschulen in Baden-Württemberg, zum Beispiel, die es ja hier sonst auch nicht mehr gibt, die das dann schwerpunktmäßig ganz anders betreiben. Also ich finde, da muss dringend eine Vereinheitlichung stattfinden der Lehrerausbildung und auch eine Vereinheitlichung, das ist, glaube ich, gerade auch schon angesprochen worden, der Besoldung. Also ich finde es ein Unding, dass ein Grundschullehrer schlechter dasteht als jemand, der am Gymnasium unterrichtet.
Mhm. Das gebe ich in die Runde. Herr Domek, die Leitung ist leider nicht ganz so gut. Susanne Eisenmann, Sie haben es gehört. Der Hörer sagt, es ist doch noch nicht ganz so, es ist doch noch nicht so einheitlich, wie wir es eigentlich gerne hätten, auch als Ausbilder. Wie sehen Sie es als Kultusministerin? Wie kann man danach bessern?
Also was ich, glaube ich, ganz entscheidend finde aus der Diskussion mit Eltern, oder Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, das ganz Entscheidende ist vor allem, dass wir die gleichen Abschlüsse haben. Dass in München, ich sagte es schon, in Köln, in Bremen, das gleiche Abitur, die gleiche mittlere Reife oder auch der gleiche Haupt- oder Realschulabschluss geschrieben wird. Das ist doch das, was die Leute sich wünschen.
Ja, aber daran arbeitet die KMK ja auch schon seit vielen Jahren und
Wir werden dieses Jahr noch einen Staatsvertrag oder eine Ländervereinbarung dazu vorlegen. Selbstverständlich. Deshalb sage ich ja, ist ja richtig, dass man sagt, diese Vergleichbarkeit braucht man. Nur dann kommt halt die Diskussion, auf welchem Niveau? Auf welchem Niveau wollen wir denn das Abitur haben? Und da gibt es Diskussionen, das stimmt, weil das Niveau ist in Deutschland ziemlich unterschiedlich. Das kann man auch schön ablesen. Und da gibt es viele Schüler, die sagen, wir wollen nicht, dass wenn ich beispielsweise aus München komme, dort Abitur gemacht habe, dass ich gleich behandelt werde, wie der Schüler, der Kollege, der in Bremen Abitur gemacht hat. Die Diskussion, die führen viele Eltern. Und deshalb ist es ganz entscheidend, zum einen die Abschlüsse gleich zu machen. Und da müssen wir vorankommen, das stimmt. Da muss die KMK, da muss der Föderalismus liefern. Und auch den Weg dorthin. Das hat natürlich dann auch, was eben angesprochen wurde, mit Lehrerausbildung zu tun und auch mit inhaltlichen Grundlagen. Weil die Prüfung selber zählt ja nur für einen kleineren Teil. Der Weg dorthin und die Noten dorthin müssen vergleichbar sein. Und das ist die Forderung, die wir sehr ernst nehmen. Die ist überfällig in der Bearbeitung, da stimme ich Ihnen zu. Das hat auch nichts mit zentral zu tun, sondern es damit zu tun, wie die Länder sich auf verbindliche Standards einigen und gleiche Prüfung im gleichen in Deutschland überall zum Zeitpunkt auch gleich stattfindet. Das ist das, wo wir Ergebnisse brauchen. Aber da kann ich Ihnen sagen, dass die Kultusministerkonferenz dieses bis Ende des Jahres auch liefert. Wir sind momentan unter der Präsidentschaft der Kollegin Hubig aus Rheinland-Pfalz, SPD geführt. Und wir treiben diesen Prozess voran, weil wir diesen Vorwurf und diese Kritik ernst nehmen. Die hat aber nichts damit zu tun, ob es einen Länderföderalismus gibt oder einen zentrierten Föderalismus oder zentrierte Haltung aus Berlin.
Ja, und ich bin relativ sicher, dass alle, die hier in der Runde zugeschaltet sind, Ihnen dazu stimmen, dass das, was Gudrun Wolters-Vogeler gesagt hat, das Ziel in dem Fall zumindest klar ist, die Vereinheitlichung. Aber die Frage eben, wie kommt man dorthin? Und offensichtlich war das in den zurückliegenden Jahren sehr, sehr schwierig. Wir haben alle vernommen, dass Sie gesagt haben, bis Ende des Jahres sind wir dann deutlich einen Schritt weiter. Da sind wir sehr gespannt. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und Tibor Hoffmann hat diese Nummer gewählt. Schönen guten Tag.
Hallo in die Runde.
Sie haben lange gewartet. Jetzt haben Sie das Wort. Um was geht es Ihnen?
Es ist vieles gesagt worden, was ich eigentlich so auf dem Herzen hatte. Und Philipp Lage spricht mir so ein bisschen aus dem Herzen natürlich vom IFO-Institut. Und meine Frage sicherlich hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, beziehungsweise ja, ist eher in eine Warteposition geschoben worden. Wenn die Kollegin, die gerade gesprochen hat, das war die
Kultusministerin
von Baden-Württemberg. Also ich lebe in Karlsruhe, habe allerdings eine DDR-Vergangenheit. Das heißt also, ich bin jemand, der also ein zentralisiertes Bildungssystem kennengelernt hat. Lassen wir die Politik raus, aber die politischen Inhalte, die dort vermittelt worden sind. Aber da ich auch in diesem kleinen Land DDR, also in drei Bezirke umgezogen bin während meiner Schulzeit, konnte ich also überall nahtlos anknüpfen. Ich kenne, bin 56, viele, viele Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, wo die Kinder, die heute, also ich sag mal von einem Bundesland in das nächste ziehen, da durchaus Schwierigkeiten haben. Und wenn ich dann nochmal auf diese 60% zu sprechen komme, die ja in ihrer Anmoderation auch sich gewünscht haben, dass es also vereinheitlicht wird. Auch das ist ja gerade angesprochen worden.
Die Bundesregierung
worden.
Mehr regelt.
Genau, meine Warteposition, wenn es die Kultusministerkonferenz schafft, diese Dinge zu klären, dass also ein Abschluss im Prinzip letztendlich, ob ich ihn in Nordrhein-Westfalen mache, man gibt ja genügend Beispiele, also auch aus dem Thema Heute-Show, wo Herr Welke immer sagt, er hat eine NRW-Abitur, was auch immer das heißt, ich kann es nicht beurteilen, aber wenn es dann heißt, okay, das ist genauso gut wie das, was man in München macht oder das, was man im Schwarzwald macht, ja, dann glaube ich, ist es auf einem guten Weg. Ich wünsche mir das sehr und ich wünsche mir also auch vor allen Dingen eine Vereinheitlichung. Meine Mutter war Lehrerin, meine Ex-Gattin war Lehrerin, meine Kinder, ich habe zwei, haben also den Bildungsweg noch also aus DDR-Zeiten in die Gesamtbundesrepublik geschafft. Also von daher, ich glaube, es muss dringend etwas getan werden und 30 Jahre auf dem Weg dorthin sind mittlerweile auch eine sehr lange Zeit, finde ich.
Absolut, ja. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben, Tibor Hoffmann, und uns Ihre Erfahrungen geschildert haben, die sicherlich ja auch dazu führen, dass es diese Unzufriedenheit gibt. Ich möchte noch eine andere Zahl in den Raum werfen. Es gibt nämlich ganz große Zustimmung für eine Idee, die hier auch schon anklang. 83% der Befragten sind für einen Bildungsstaatsvertrag, der eben verbindliche Regeln vorgibt. Susanne Eisenmann, Sie sind auch gerade nochmal angesprochen worden. Als Kultusministerin sitzen Sie in der Kultusministerkonferenz, die gerade berät über diesen Bildungsstaatsvertrag. Sie haben gesagt, bis Ende des Jahres wissen wir mehr. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Also tatsächlich ist ja das, was ich sagte, das ist die Herausforderung. Das hat sehr lange gedauert, das dauert zu lange, da stimme ich zu. Und der Föderalismus muss beweisen, dass die 16 Bundesländer dieses auch hinbekommen. In der Hinsicht ist der Vorwurf, was jetzt auch gerade deutlich wurde, aus meiner Sicht völlig berechtigt. Das wissen wir aber auch. Wir sind in den Endverhandlungen für einen solchen Bildungsstaatsvertrag, Ländervereinbar, wie immer Sie es nennen wollen, wo verbindlich geregelt wird. Erstens gleiche Abschlüsse, gleiche Prüfungen für alle Schularten, also nicht nur Abitur, sondern insgesamt. Und wo es auch darum geht, wie wird auf dem Weg dorthin, welche Inhalte, welche Bildungsinhalte, welche Lehrinhalte gleichermaßen in allen Bundesländern für die einzelnen Bildungsabschlüsse gelten müssen. Das heißt, es ist die Verbindlichkeit, die berechtigterweise angemahnt wird. Wenn man von einem Bundesland ins andere zieht, muss es eine verlässliche und vergleichbare Basis sein. Und daran arbeiten wir jetzt momentan im Endausbau. Wir sind da gut vorangekommen. Das ist momentan in der Endabstimmung. Und wir werden bis Ende des Jahres dazu auch vorstellen, mit welchem Zeitplan wir es wie schrittweise umsetzen. Das sind aber ganz konkrete Verhandlungen, weil wir in der Kultusministerkonferenz sehr ernst nehmen, diesen Vorwurf, weil er berechtigt ist und wir diese Vergleichbarkeit brauchen, vor allem dann, wenn man wie jetzt jemand wie ich für den Föderalismus auch wirbt.
Und Sie haben den Fahrplan angesprochen, den Sie dann auch vorstellen werden. Ja. Das klingt nicht danach, dass die Ziele dann schnell umgesetzt werden können. Über welchen Zeitrahmen reden wir da?
Nein, bezogen auf die nächsten 3, 4 Jahre, längstens 5 Jahre. Naja gut, ich muss ja auch umstellen. Ich muss Lehrpläne umstellen, ich muss Ausbildung umstellen. Aber wir reden längstens von 5 Jahren. Das muss man einräumen, aber es ist natürlich auch ein komplexes System. Wir haben 11 Millionen Schülerinnen und Schüler, die jetzt in der Schule sind. Da kann ich nicht natürlich von heute auf morgen sagen, ihr müsst die Inhalte jetzt umwerfen, weil ab morgen euer Abschluss anders aussieht. Das geht natürlich auch nicht. Bildung braucht auch eine gewisse Verlässlichkeit, aber klar ist, es ist kein Hinausschieben auf die nächsten 10 oder 20 Jahre, da stimme ich zu, das können wir uns definitiv nicht erlauben.
Gudrun Wolters. Ich will nur gerne die kleine Frage stellen. Ein Bildungsstaatsvertrag, viel Glück, ich sage das jetzt tatsächlich sehr ehrlich, viel Glück dabei, aber der ist ja mal nicht eben durch die Kultusministerkonferenz beschlossen und damit ist er ein Staatsvertrag, sondern der muss durch alle Länderparlamente, oder es ist kein Staatsvertrag. Frau Eisenmann, was kalkulieren Sie, wie schnell Sie durch alle Länderparlamente damit kommen, wo wir jetzt beim Rundfunk,
wo wir beim Fahrplan schon mal sind
und so weiter hören, wie schnell dort auch einzelne Länder dann, weil dort einzelne Fraktionen etc. sagen, wollen wir nicht dieses mitteilen. Mein Werben geht dafür, vielleicht auch nicht die Glocken zu laut zu läuten, sondern erst einmal sehen, auf welches kann man sich einigen zwischen den Kultusministerinnen und Kultusministern, ob es tatsächlich ein Staatsvertrag oder ob es überhaupt erstmal ein Vertrag sein sollte, eine gemeinsame Abmachung.
Fragt
das
wäre
mir noch, sehr wichtig, denn sonst haben wir noch 3 Jahre weiter hinten dran geschoben.
Ich glaube schon, das ist ja der Unterschied oder die Stärke des Bildungsföderalismus, weil halt zum Beispiel 16 Bundesländer oder 16 Kultusminister einen Vertrag abschließen können, dazu sind sie berechtigt. Natürlich in Rückkopplung mit ihrer Regierung und ihrer Koalition, das ist ja logisch, aber dazu sind die Kultusminister befähigt, weil wir Bildungsföderalismus haben.
Also es ist kein richtiger Staatsvertrag, sondern es ist ein Vertrag.
Zunächst mal ist es so, dass die Zielsetzung übrigens von der CDU-Seite ein Staatsvertrag ist. Und das natürlich auch rückgekoppelt ist mit dem Ministerpräsidenten. Wir machen das ja schon seit 2 Jahren. Das ist jetzt nicht, was vom Himmel fällt. Aber natürlich geht es uns um ein hohes Maß an Verbindlichkeit. Und ich freue mich, dass es zumindest auch Teile der SPD-regierten Länder so sehen. Nicht alle, das muss ich einräumen. Aber auf der anderen Seite geht es darum, verbindliche Regeln, die auch vertraglich abgesichert sind und keine freiwillige Entscheidung, das war ja Ihre Frage, sondern verbindlich, dass sich die Länder genau darauf verständigen und dieses dann auch umgesetzt wird, so wie es ist, wenn die Kultusminister oder die Ministerpräsidenten dementsprechend, was natürlich rückgekoppelt auch in die Parlamente hinein entscheidet, selbstverständlich. Ein übliches, parlamentarisches, demokratisches Vorgehen, aber mit der Verbindlichkeit, dass es so dann auch kommt. In der Hinsicht kann ich Sie beruhigen, das ist uns Kultusministern durchaus bewusst.
Also ein wichtiger formaler Punkt, muss man sagen, den wir wahrscheinlich...
Da mir noch nicht ganz klar ist, was das am Ende in der Substanz wirklich bedeutet. Ja, ich werbe dafür, dass wir uns auch, und kommen da nochmal auf den anderen Gedanken mit zurück, auch in der Kooperation, auch mit dem guten Gedanken, der ja auch in einem CDU-Programm von 2012 sich gefunden hat, eines nationalen Bildungsrates,
da kommen wir
nicht
gleich
immer wieder
drauf
davonstehen, sondern dass wir, wenn wir den Konsens haben, wir hatten den Konsens im Koalitionsvertrag, dass es dort nicht welche gibt, die sich hier in die Büsche schlagen aus Eigennützigkeit, sondern dass man das festhält.
Ja, ich möchte ganz kurz an dieser Stelle nochmal einen Punkt einwerfen, weil wir sind sonst schon wieder beim nächsten Schritt.
Um eine Vereinigung zu haben, ein nationaler Bildungsrat wird es nicht geben, weil der abgelehnt worden ist. Und das weiß Herr Rossmann hoffentlich auch.
Da reden wir gleich nochmal drüber. Ich möchte Gudrun Wolters-Vogler jetzt nochmal ansprechen, weil es uns ja auch wichtig ist, dass wir mal in die konkrete Ebene auch schauen. Und das kann uns Frau Wolters-Vogler als Schulleiterin sicherlich auch liefern. Wenn Sie diese Diskussion, die sich da gerade ein bisschen entspannt hat zwischen Susanne Eisenmann und Ernst-Dieter Rossmann, verfolgen. Wie hoffnungsfroh stimmt Sie das mit Blick in die Zukunft, dass es da tatsächlich zu konkreten Regelungen kommt, einheitlichen?
Ja. So, jetzt muss ich einen kleinen Einschub machen zu meiner Biografie. Ich war nach der Wende 5 Jahre Lehrerin in Mecklenburg-Vorpommern, habe dort noch die sogenannten Stundenbilder und die Lehrpläne der DDR kennengelernt und auch noch vorgefunden. Ich glaube, dass das, was in den Köpfen der Leute schwirrt, wenn sie sagen, sie wünschen sich ein zentralistisches System, nicht das ist, was wir in irgendeiner Form erfüllen über die Frage, geht es zurück, wie es in der DDR war, wo man pro Schulwoche sagen konnte, ich konnte als Fachleitung sagen, ich sehe in der 3. Woche der Schule, egal in welchem Bundesland, im Mathematik 8. Klasse, sehe ich folgende Einheit. Soweit wird es im BRD-System mit einem Föderalismus, auch mit einem Staatsvertrag, nicht kommen können.
Und wenn man die IFO-Studie da auch genauer liest, die Befragung, dann geht es tatsächlich auch um die einheitlichere Handhabung in der Bildungspolitik.
So, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Aber Einheitlichkeit kann nicht heißen komplette Gleichmacherei, weil die Voraussetzungen sind bundesweit sehr, sehr unterschiedlich. Ob ich eine Schule habe im sozialen Brennpunkt, wo die Kinder mit fast keinen Vorerfahrungen kommen, sprich auf einem Lernstand von Alter 4 sind, oder ob ich mit Schülern im Unterricht beginne, die vom Elternhaus schon gut gefördert sind. Das, was da Schule leisten muss, ist etwas anderes. Und Schule muss nach meiner Überzeugung immer auch einen kompensatorischen Aspekt haben. Das heißt, Bildungschancen müssen für alle offen sein. Und dafür braucht es Flexibilität, weil wir alle sind aus der Schule, die Trichtermentalität hat. Oben die Wissen rein und unten hat der Schüler das zu schlucken. Sind wir raus. Wir alle wissen, dass Lernen so nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich machen kann, ist Ziele zu formulieren. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Denn Schulen sind Expertenorganisationen, Schulleitungen sind Experten, die steuern ihre Organisation. Und zwar nicht über was machst du wie in welcher Stunde, sondern über das, was soll am Ende bei rauskommen. Und das wird überprüft. Aber der Weg muss individuell sein. Sonst könnte man Unterricht machen wie ein Computerprogramm mit dem SOP, ich mache erst Schritt A, dann Schritt B, dann Schritt C. Da sind wir zum Glück auch in der Lehrerausbildung drüber hinaus. Aber das muss auch von der KMK ernst genommen werden. Das ist eine Expertenorganisation und die muss anders geführt werden, als es derzeit ist. Im Moment ist es nicht ein Führen über Ziele. Und da ist Schulleitung leider immer nur hinten angehängt. Wir sind weder in der Diskussion mit drin, wir werden von der KMK null gehört. Und das werfe ich der KMK vor, weil es dadurch immer zu Minimalkonsensen kommt. Und das, was innovativ wird, kann dort sich nicht durchsetzen, weil dann heißt es immer, es muss erst evaluiert werden und so weiter. Also das heißt, ich glaube, es ist schwierig und es ist aber etwas, was bei der Zentralregierung oder zentralen Regulation nicht qualitativ per se besser ist. Aber was es gut zu bedenken geht, will man ein innovatives Schulsystem, soll es kompensatorisch, soll es sozial sein, dann braucht es gewisse Schritte und das heißt nicht nur ein einheitliches Abitur.
Und man hört auch deutlich raus, dass Sie sehr, sehr gerne sich da auch beteiligen würden, beratende Funktion einnehmen würden, wenn es um einheitliche Regelungen geht, Ziele zu formulieren. Wir haben hier auch schon ganz kurz den Nationalen Bildungsrat angesprochen, das Gremium von Bildungsexperten und Politikern. mit dem Blick auf die Uhr noch mal ganz kurz die Frage an Frau Eisenmann. Das ist ja auch nicht zustande gekommen, weil Bayern und Baden-Württemberg nicht zugestimmt haben beziehungsweise sich da nicht beteiligen wollen. Das wirkte damals ein bisschen so, als bräuchten die Länder auf dem Weg zu mehr Einheitlichkeit keine Beratung. Es geht ja nicht darum, dass ihnen da was weggenommen wurde, sondern es ging ja um die beratende Funktion. Wäre das nicht sinnvoll gewesen, auch auf dem Weg zu einem Vertrag? Mhm.
Es war übrigens nicht Bayern und Baden-Württemberg, sondern es waren alle Bundesländer, die es nachher nicht wollten. Ja, übrigens auch SPD-geführte Minister oder SPD-Minister.
Aber die beiden Länder waren, wissen, gesagt, haben, ja, wissen, wer das torpediert hat, Frau Eisenmann, das wissen Sie.
Vom Grundsatz geht es doch um Folgendes. Ich mache mich überhaupt nicht in die Büsche. Ich stehe zum föderalen System, ich stehe zur Qualität und ich stehe nicht dafür, dass der Bund uns mit einem nationalen Bildungsrat Experten vorsetzt und sagt dieses oder jenes.
Na, die das sondern
es geht darum, was ich eben sagte, wir brauchen gleiche Abschlüsse in allen Ländern. Mhm. Gleiches Abitur, gleiche mittlere Reife, gleicher Hauptschulabschluss. Darum geht es. Und der Weg dorthin bei Erhalt, und da bin ich voll und ganz bei Frau Wolters-Vogeler, der Individualität, weil es unterschiedlich ist. Und deshalb spricht es für föderal. Und deshalb werden wir bis Ende des Jahres etwas Verbindliches vorlegen. Das ist ja dann auch das, was Herr Rossmann begrüßt. Das Ergebnis stimmt. Der Weg dorthin ist ein weiter, das steht außer Frage, da müssen wir besser und schneller werden. Aber das Ergebnis stimmt. Mehr Vergleichbarkeit, mehr Miteinander und mehr auch in der Lehrerausbildung, in der Lehrerfortbildung. Genau daran arbeiten wir und das bekommen wir hin als 16 Bundesländer, gern in Kooperation mit dem Bund, aber nicht unter Federführung des Bundes. In der Hinsicht steht Baden-Württemberg
ja
zum föderalen
System. Wie Sie auch wissen, aber ich merke, Sie leben gut in Feindbildern.
Dennoch haben wir alle vernommen, dass es möglicherweise wirklich eine verbindliche Zielvereinbarung geben wird, die wir natürlich auch hier in Campus und Karriere besprechen werden und genau den Weg dorthin auch verfolgen werden. In Corona-Zeiten haben es Kulturschaffende nicht gerade leicht. Darum wird es gleich sicher auch gehen. Diese Sendung geht zu Ende. Bei meinem Kollegen Fabian Elsässer wird es dann weitergehen mit dem Musiker Hubert von Geusern, der über sein neues Album Zeiten und Zeichen sprechen wird in unserem Musikmagazin Corso gleich im Anschluss an die Nachrichten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, bei den Diskutanten dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Susanne Eisenmann, Ernst-Dieter Rossmann, kurz leider nur Stefan Wasmuth mit technischen Problemen, Gudrun Wolters-Vogler, Ihnen allen herzlichen Dank und ich wünsche uns, Ihnen und allen, die zugehört haben, noch einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende.
Danke, gleichfalls.